Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen Ihnen. Wir schauen einen Film und dann sind wir begeistert vom Inhalt oder auch nicht. Wir mögen die Schauspielerinnen oder Schauspieler oder eben auch nicht und wir überlegen beim Gucken, vielleicht noch möchte ich dahin, wo der Film spielt, auch mal reisen oder finde ich die Küchenzeile in der Wohnung des Hauptprotagonisten toll. Aber fragen wir uns auch, wer schreibt das eigentlich, was da gerade läuft? Wie entsteht eine Geschichte für einen Film? Das wird uns unser Gast erklären heute. Der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Robert Krause wird nämlich zu Gast sein. Unter anderem hat er das Drehbuch für das ARD-Drama 3,5 Stunden geschrieben. Er hat die Serie Sissi umgesetzt oder auch die Vorlage von Peter Pranges Unsere wunderbaren Jahre. Er ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir bauen die Leitung auf und dann kann ich mit ihm live sprechen. Jetzt ist die Verbindung da. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Der Puls ist bei 180. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei uns ist das auch so. Wie häufig macht die Technik Ihnen denn eigentlich einen Strich durch Ihre Rechnung, wenn Sie ein Drehbuch schreiben?
Ja, beim Drehbuchschreiben ist ja der Aufwand an Technik relativ gering. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich irgendwie 2 Tage vor Abgabe meinen Rechner aktualisiert habe und dann ging gar nichts mehr. Und dann habe ich irgendwie ganz wild einen neuen gekauft oder einen Uraltrechner wieder aktiviert. Und also ich kenne das schon. Da war der Impuls auch gewaltig.
Und sind Sie denn in diesen letzten 2 Jahren dann entspannter damit geworden? Weil bei uns funktioniert es jetzt am Ende ja auch. Alle rennen kurz, alle wuseln kurz und jetzt telefonieren wir.
Ja, das schon. Also mit den Jahren habe ich da ein bisschen auch gelernt, ruhiger zu werden.
Ja. Drehbuchautor Robert Krause, unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Im Drehbuchautor, Herr Krause, sind Sie ein Geschichtenerzähler?
Ja, also das war. Ich dachte nicht, dass ich das bin, weil ich bin einer ordentlichen Leserechtschreibschwäche ausgestattet und früher in der Schule galt im Aufsatz, also beim Geschichtenerzählen, ja, ganz vorn dran erstmal die Rechtschreibung und der Ausdruck. Also das habe ich damals noch nicht entdecken können, aber später, als ich an die Filmhochschule in München gegangen bin, habe ich das entdeckt und dann ist das wie so etwas, wie ein Vulkan aus mir herausgeplatzt, dass ich das bin.
Also ein Drehbuchautor mit Rechtschreibschwäche, Leserechtschreibschwäche, der, wie ich gelesen habe, reale Geschichten braucht, um seine Geschichte zu kreieren. Ist das so? Also Sie brauchen immer so ein Stückchen Realität, um Ihre Fiktion zu finden?
Also da fühle ich mich sehr wohl, wenn ich einen realen Background habe oder auch Figuren, denen ich so ein bisschen was entlehnen kann für meine fiktionalen Figuren, also echte Menschen. Also da fühle ich mich sehr wohl, wenngleich ich auch manchmal reine Fiktion schreibe, also wo ich irgendwie alles erfinde. Aber wirklich wohl fühle ich mich, also ruhiger schlafen tue ich, wenn ich ein bisschen realen Background habe.
Wie ruhig haben Sie denn geschlafen bei 3,5 Stunden? Im vergangenen Jahr haben wir es im ersten gesehen. Ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel Realität auch aus Ihrem persönlichen Leben drin.
Ja, das ist vielleicht der Film mit dem persönlichsten Background und wo ich also wirklich sehr, sehr nah dem Film war. Also allein schon von der Frage, gehe ich zurück in die DDR oder nicht? Und auch die ganzen Figuren, die in diesem Film, also das ist ein Film, der in einem Zug spielt, 1961, und Ostdeutsche erfahren im Zug, dass die Mauer gebaut wird, der Zug fährt von München nach Ost-Berlin und sie müssen entscheiden, sie sind noch auf bundesdeutschem Boden, sie müssen entscheiden, fahren sie zurück oder nicht. Und der ganze Zug ist bevölkert von zumindest mal Figuren, die irgendwie von der Realität auch viele aus meiner Familie inspiriert sind.
Mhm, weil Ihre Familie auch betroffen war.
Ja, also viele meiner Familienmitglieder hatten irgendwas mit Mauerbau oder Mauerfall zu tun. Oder auch so nach dem Krieg die Entscheidung zu treffen, in welchem Land, in welchem deutschen Land will ich leben. Also da ist meine ganze Familie durchwoben von diesem Thema.
Hat jemand von Ihrer Familie in so einem Interzonenzug mal eine wirklich wichtige Entscheidung treffen müssen?
Ja, die Grundidee stammt aus auch einer realen Geschichte meiner Großeltern, also die Eltern meines Vaters. Die waren an jenem Tag, 13. August 1961, in so einem Zug. Die fuhren von Bremen nach Hause, nach Dresden. Da haben die damals gelebt. Und die mussten eben genau diese Entscheidung treffen.
Ich kann mir vorstellen, wenn diese Mauer sowas wie ein Familientrauma ist, dass das auch immer wieder irgendwie besprochen wird. Wie war das in Ihrem Leben bisher? Wie intensiv ist dieses Ost-West-Thema zu Hause gewesen?
Mein Großvater, also ich bin in Dresden aufgewachsen, also bis ich 19 war, eben halt in der DDR habe ich da gelebt. Und mein Großvater mütterlicherseits hat in der Bundesrepublik gelebt und meine Großeltern väterlicherseits bei uns mit im Haus in Dresden. Und da war das oft Thema, weil der Großvater mütterlicherseits war halt mindestens mal mental sehr präsent. Und natürlich war auch die Mauer, jetzt haben wir nicht jeden Tag drüber gesprochen, aber sie war auch in unserem Leben irgendwie da. Und natürlich die Vorstellung, dass ich zum Beispiel eben nie zu meinem Großvater fahren kann oder eben auch nie nach New York, die war schon auch für mich präsent und auch für meine Eltern.
Können Sie Ihr Leben in der DDR mal beschreiben? Jahrgang 1970 in Dresden geboren. Was für ein DDR-Leben hatten Sie?
Also das finde ich eine tolle Frage, weil ich ganz oft mich wundere, wenn ich andere Menschen, die DDR beschreiben, höre oder vielleicht auch fiktional die DDR beschreiben, höre, unterscheiden sich die Geschichten sehr stark. Ich bin in einem, sagen wir mal, einem Umfeld aufgewachsen von Menschen, die so irgendwie ihren Weg gefunden hatten, so am System vorbeizuleben. So viele waren auch zumindest mal so unterschwellig sehr rebellisch, haben aber jetzt nicht nach außen einen revolutionären Zug gezeigt, ja, sondern man so irgendwie so ein bisschen sich arrangiert nach außen mit dem System und um Gottes Willen nicht mit der Stasi anlegen, aber unter der Oberfläche schon sehr an dem System vorbei oder gegen das System gelebt. Und da bin ich auch mit einer gehörigen Portion, sagen wir mal, Rebellentum aufgewachsen.
Zynismus?
Ja, also ich muss sagen, heute, ja, aber dieser, sagen wir mal so, was uns vereint hat, war, dass wir jetzt die DDR-Regierung und den Machtapparat jetzt nicht geliebt haben, ja, sondern das war schon so das ordentliche, schön definierbare Feindbild. Und das war auch, sagen wir mal so, für einen jungen, für einen Teenager ist so ein sauber formuliertes Feindbild auch schön. Also an dem kann man sich reiben. Da wusste ich auch genau, wen ich nicht mag. Und das hat mich sehr geformt. Und da war jetzt, sagen wir mal, meine Abneigung gegen das System gar nicht zynisch, sondern die war ganz real. So, ja, da habe ich einfach wirklich gelebt. Und das, ja, also ich fand das sogar recht beflügelnd, gerade in dem Alter, so ein Feindbild zu haben.
Ich bin 74 in der DDR geboren. Ich würde es ja nicht als Feindbild bezeichnen, sondern wirklich immer so als kurzfristigen Gegner, den man sich immer mal gerade so ausgemacht hat. Ihre Mutter ist Direktorin in einer Miederwarenfabrik gewesen. Ihr Vater war lange Zeit Flugzeugbauer, hat dann irgendwann umgeschult, ist Programmierer geworden. Das klingt für mich aber so, als wäre da tatsächlich genügend Know-how gewesen, dass man sich über das, was in dieser DDR passiert ist und auch nicht gut gegangen ist, dass man sich dann, deswegen habe ich das Wort Zynismus benutzt, auch mit einer gehörigen Portion Zynismus drüber lustig gemacht hat, oder?
Naja, die, also jetzt, als ich dann denken konnte und auch ordentlicher rebellischer Teenager wurde, war meine Mutter schon nicht mehr Direktorin eines DDR-Betriebs, sondern sie hatte ihr eigenes Geschäft, also sie war selbstständig und hatte so einen An- und Verkauf, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben aus heutiger Sicht, das war so ein Laden, wo man mal so im Prinzip alles verkaufen und kaufen konnte, was es auch in der DDR so nicht gab.
Das durfte sein?
Ja, es war gar nicht ohne. Also meine Mutter war die Erste, die den Mut hatte oder die Frechheit besaß, so einen Laden zu eröffnen. Und da war spürbar auch der Staatsauge auf diesem Apparat, auf diesem Laden. Ja, also die Stasi hat zwar bei uns jetzt nicht geklingelt und gesagt, hallo, hier sind wir, aber wir haben schon dekodieren können, dass die auch mit zuguckte. Und da war das einfach nicht so ein Feind, den man mal wieder vergessen konnte, sondern der war einfach präsent. So, meine Mutter musste auch irgendwie mit diesen Mächten, auch wenn die nie, also die sind jetzt nicht in den Laden gekommen und haben gesagt, hier, mein Name ist so und so, ich bin von der Staatssicherheit. Aber die waren schon, die haben auch gar nicht so sehr das versteckt, aber die waren präsent. Und damit waren die einfach auch in unseren Köpfen präsent. Ja, und das führte auch mal dazu, dass ich dann mit 17 Jahren, war das glaube ich, wurde ich vermeintlich von der Armee eingeladen in ein Wehrkreiskommando. Also das war so eine Behörde, die halt die jungen Männer
gecheckt hat.
Und da wurden wir auch nicht selten eingeladen. Das war für mich jetzt auch gar nicht neu, aber ich bin da hingekommen. Und dann bin ich aber gar nicht in den normalen Raum gekommen, also in dem ich das letzte Jahr war, sondern da haben mich zwei Herren unter das Dach geführt, in so ein kleines Separé. Mhm. Und dann haben die dann eine Stunde lang mich so ausgefragt, wie es mir so geht. Ich habe damals eine Lehre gemacht in Leipzig, wie die da so ist. Dachte ich mir, das ist ja interessant, was wollen die von mir? Und so nach vielleicht einer halben Stunde haben die Katze aus dem Sack gelassen und haben gesagt, ja, wir sind gar nicht von der Armee, sondern wir sind irgendwie vom Ministerium des Innern, Abteilung Staatssicherheit.
Und dann kriegt man als junger Kerl feuchte Hände.
Oh ja, also das war, also zumal eben ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo die Stasi tatsächlich eben gelebtes Feindbild war, da gehen mir wirklich die Hände getropft und ich hatte aber aus dem Laden meiner Mutter einen Walkman mit Aufnahmefunktion. Der steckte in so einem normalen Kassettenrekorder drin, konnte man rausnehmen und der hatte eine Rekordtaste mit einem kleinen Mikro. Hm. Und den hatte ich. Die sind natürlich auf so eine Idee gar nicht gekommen, dass jemand, der zu ihnen kommt, so ein Ding in der Tasche hatte. Ich hatte so einen kleinen Beutel, wo meine Schulsachen drin waren und dieser Walkman. Und ich dachte mir, krass, die Stasi interviewt mich. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht und habe gedacht, oh krass, ich muss diesen Walkman anschmeißen. Ich muss das aufnehmen, also um mich zu schützen. Und da war es ja auch was für eine wilde Story wäre denn das?
Also haben Sie es aufnehmen können?
Ja, ich habe es versucht. Aber ich habe es im Endeffekt mich nicht getraut, diesen Knopf zu drücken, weil ich dachte, wenn diese Kassette ausläuft, dann macht es so richtig Klack. Also das ist dann laut. Also letztendlich hat mich dann die Angst davor gehalten, es nicht zu tun. Aber beinahe. Also der Finger war schon auf der Rekordtaste.
Herr Krause, das ist ja eine richtige DDR-Geschichte, die wir reden jetzt schon ein paar Minuten drüber, die anderthalb Stunden im Fernsehen füllen könnte.
Ja, das stimmt. Also das stimmt, ja. Ich bin voll von DDR-Geschichten, aber ich muss sagen, das war auch lange Zeit schwierig für mich. Also ich habe für alles Mögliche dann Aufträge bekommen, aber nicht für DDR-Geschichten. Also 3,5 Stunden war eigentlich das erste Mal, dass ich da so aus dem Vollen schöpfen konnte und eben von dieser Zeit erzählen konnte. Vorher war klar, es gab dieses Interesse und es gab Sonderallee und viele Betroffenheitsfilme, aber so die Art, die ich erzählen wollte, gab es nicht. Und die war auch nicht so ganz. Also damit habe ich keinen Blumentopf gewonnen und mit 3,5 Stunden war eben das erste Mal, dass es raus durfte.
So, dann ist aber inzwischen eine Menge passiert, was Ihnen mehr als nur einen Blumentopf gebracht hat und darüber rede ich mit dem Drehbuchautor Robert Krause. Wir waren gerade bei der DDR-Geschichte angekommen, Herr Krause, und wir haben festgestellt, dass Ihre Geschichte, die Sie da gerade von der Aufnahme mit der oder von der gewollten Aufnahme im Stasi-Interview gesprochen haben, wie groß ist eigentlich das Interesse an Stoff aus der DDR, wenn es um Filme geht?
Das war eigentlich schon immer, oder sagen wir in den letzten Jahren schon recht groß. Es hat sich nur die Farbe verändert. Also wenn es vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren, sagen wir 15 Jahren noch so war, dass wir entweder, sagen wir mal, sehr betroffene, also Betroffenheits-Schwarz-Weiß-Filme machen, wo die DDR der Mega-Unrechtsstaat war und alle furchtbar unterdrückt hat, oder eben halt so eine DDR-Rückbesinnung wie Sonnenallee. Also da gab es so diese beiden Extreme. Die DDR war ja doch nicht so schlecht. Und jetzt wird das Interesse mehr so an vielschichtigen Geschichten laut, also dass wir jetzt ein bisschen mehr zwischen den Zeilen erzählen können und beide Seiten auch beleuchten können.
Ich kann mir vorstellen, es gibt so viele Fernsehsender, so viele Streaming-Plattformen, so viele Möglichkeiten, Content zu zeigen. Können Sie das ausnutzen? Also ist es eine gute Zeit?
Ja, also für FilmemacherInnen in Deutschland ist das ein Traum gerade. Also der Markt war ja vorher sehr klein. Es gab die zwei öffentlich-rechtlichen Sender und fiktional spielten auch noch ein paar private Sender mit, aber das war ein ganz, ganz kleiner Markt. Hm. Und jetzt ist das ja richtig explodiert und es wird auch die Formatbreite ist ein Traum. Also was jetzt alles machbar und möglich ist in Deutschland, Das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht träumen können.
Und diese Bandbreite haben Sie ja auch. Also verschiedene AuftraggeberInnen bedeutet ja auch, verschiedene Aufträge abgeben zu können. Wir haben gerade über 3,5 Stunden gesprochen, zum Beispiel. Sie haben aber auch Sissi sich vorgenommen, diesen RTL-Mehrteiler, der letztes Jahr gestartet ist. Müssen Sie auch bei sich selbst verschiedene Schubladen aufmachen, um an verschiedene Stellen in Ihrem Handwerkskoffer zu kommen an dieser Stelle?
Ja, also das, die Sissi war jetzt mal so von der Epoche her nicht ganz sofort mein totales Interessenfeld. Ich habe mich jetzt nicht ständig mit Sissi und den Kaiserhof in Wien beschäftigt. Aber ich habe so eine Art, sagen wir mal, ich habe einen Hang zu schönen Liebesgeschichten, die ist so in mir drin, da kann ich nichts dagegen tun. Und die Sissi bot so eine Liebesgeschichte zu erzählen, die so in mir drin ist. Und dann habe ich das mit einer Kollegin zusammen entwickelt, die Sissi, die Elena Hell. Und die brachte das große Interesse auch an Liebesgeschichten mit, aber eben auch an dieser Zeit. Also die war totaler Sissi-Fan. Und da haben wir uns wahnsinnig gut ergänzt, weil mir die Sissi erstmal wurscht war. Für mich musste die Geschichte funktionieren. Und dieser Vornherein-Zauber, die Sissi blendet einen gleich, sodass man fast umfällt, der war bei mir nicht da. Also, und da war ich so ein gutes Korrektiv. Also wir waren beide dann zufrieden, wenn einerseits die Sissi und der Kaiser Franz geleuchtet haben und gleichzeitig die Geschichte richtig toll funktioniert hat.
Wie geht's denn? Was ist das Parameter, dass für Sie die Geschichte funktioniert? Also gibt es ein wiederkehrendes Muster auch, um ein Drehbuch zu schreiben, dass Sie abgeben und sagen, das bin ich, damit bin ich glücklich?
Ja, für mich müssen die Figuren, die wichtigsten Figuren einfach wirklich was wollen in der Geschichte und dieses Wollen auch wirklich aktiv vorantreiben und dadurch eben auch auf Widerstände stößen und dadurch eben auch können wir Spannung generieren. Und für mich ist wichtig auch, dass die Figuren wirklich auch Konsequenzen tragen aus ihren Taten. Also gibt es ja auch so Formate, Sonntagabend, ZDF, sage ich mal, da sind die Figuren manchmal so unschuldig schuldig, also die können da gar nichts dafür, dass jetzt dann irgendwie ihnen was widerfährt. Sowas mag ich nicht. Also die Figuren sollten schon wirklich was wollen und dann auch die Konsequenzen ihres Handelns einfach ausbaden müssen. Ja, so und auch eine gewisse Authentizität und Echtheit haben.
Herr Krause, mal so grundsätzlich gefragt, warum mögen Sie dieses Business, diese Tätigkeit, Drehbücher zu schreiben überhaupt? Also wir haben gerade festgestellt, 1970 in Dresden in der DDR geboren. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben eine Lehre gemacht. Das war eine Tischlerlehre in der DDR. Sind dann im Westen, haben Sie Informatik studiert. Wann wurde denn aus diesem, ich sag jetzt mal, Küchenschubladen bauenden und computerprogrammierenden jungen Mann einer, der sagte, das Schreiben ist es, das möchte ich machen?
Das ist wirklich irre. Das habe ich noch, als ich Informatik studiert habe, hätte ich Ihnen Brief und Siegel gegeben, dass es nicht mein Ding ist. Und ich hatte nur die Leidenschaft, Film hatte ich schon, die habe ich mit meinem Bruder geteilt, der hat noch in Dresden gelebt. Und wir hatten uns dann beide vorgenommen, also weil Informatik hat mich dann auch irgendwie komplett angenervt. Ich habe es zu Ende gemacht, so Ostkind meiner Eltern, macht man zu Ende, was man beginnt. Aber ich wusste, es ist nicht mein Ding. Und dann haben mein Bruder und ich uns an verschiedenen Filmschulen beworben. Und auch zu dem Zeitpunkt war ich mir noch sicher, ich bin also kein Autor, um Gottes Willen nicht kreativ, und habe mich als Filmproduzent beworben. Also habe sozusagen das Business des Films studieren wollen und bin genommen worden an der Filmhochschule in München und habe dann so brav 2 Jahre studiert. Und nach 2 Jahren kamen neue Lehrstühle an die Filmhochschule, unter anderem der Lehrstuhl Drehbuch, den gab es bis dahin nicht, von der Professorin Doris Dörri. Und die hatte zu dem Punkt, wo sie begonnen hat, noch keine eigenen Studenten, sondern die hat halt mal so ein, zwei Warmlauf-Vorlesungen gehalten. Und da gab es so eine Woche Seminar, glaube ich, oder 2 Wochen waren es, Drehbuch schreiben. Und uns anderen Studierenden, die eben nicht das Drehbuch studieren, wurde freigestellt, ob wir da hingehen können, damit sie eben auch Menschen, die in ihrer Vorlesung sitzen. Und da habe ich mir gedacht, na gut, bevor ich jetzt in Buchhaltung gehe, was mich auch genervt hat, gehe ich doch lieber mal in Drehbuch und schnupper da rein. Und dann hat die Doris Dörri uns doch tagsüber so das Schreibhandwerk beigebracht, was braucht es für eine Geschichte. Und nachts hat sie uns, also am Abend gezwungen, wenn wir nach Hause gegangen sind, mussten wir immer eine Kurzgeschichte schreiben zu den Dingen, die wir am Tag gelernt haben. Ich so, um Gottes Willen.
Wie gut hat es denn geklappt, wenn Sie sagen, um Gottes Willen? Weil Sie haben vorhin auch die Legasthenie erwähnt. Ja, ich sehe da einen großen Berg vor Ihnen.
Ich habe da am ersten Abend da gesessen und gedacht, ich kann nicht schreiben, um Gottes Willen. Aber ich muss ja jetzt, um im Seminar weitermachen zu können, muss ich halt eine Geschichte schreiben. Und dann habe ich mir, glaube ich, 3 Bier gegönnt, bevor der innere Zensor aufgehört hat zu schweigen und ich noch nicht total besoffen war und habe halt angefangen zu schreiben. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, ja krass, was da auf dem Papier steht. Und habe dann auch gerne in dem Seminar vorgelesen. Und dann war das für mich wirklich der Game Changer. Ich habe dann jeden Abend begierig gegen meine inneren Ängste ankämpfend, aber diese Geschichten geschrieben. Und nach dieser Woche war ich begeistert davon und dachte mir, das ist ja krass und das liegt mir und da habe ich Lust drauf. So ist es passiert. Es gab eine richtige Initiation.
Ich würde gerne nochmal zurückspringen. Bevor Sie dort in München an die Hochschule für Film und Fernsehen kamen, bevor Sie Doris Dörrie kennenlernten, bevor Sie mit dem Schreiben angefangen haben, war dieses Leben in der DDR. Und wir haben vorhin schon gesagt, eine DDR-Familie, Mutter, Vater, Sie selbst in einer Tischlerlehre in Dresden geboren. Können Sie mal bitte mit Ihren Worten, die Sie jetzt in ein Drehbuch packen würden, wie würden Sie diesen jungen Mann, diesen jungen Robert Krause denn beschreiben von damals? Dieser junge Mann in der DDR, wie hat er ausgesehen?
Oh Gott, ich bin hier fast überfordert. Also vielleicht mal so von der inneren Haltung her, war ich schon so ein heimlicher Grenzgänger, auch wenn ich aufgepasst habe, dass ich jetzt nicht in diesem System mich verfange. Also ich war kein offener Revolutionär. Also ich habe schon aufgepasst, dass ich jetzt nicht gleich im Gefängnis lande, aber so im Herzen und in den Taten, die ich unter der Oberfläche getan habe, war ich schon ein Grenzgänger und habe auch das ganz, ganz gern genossen. So, und ich war aber auch neugierig und hungrig aufs Leben. Also ich bin dann 3 Monate vor Mauerfall abgehauen, als ich die Möglichkeit bot, dass die Ungarn nicht mehr so streng kontrollieren oder gar schießen an der Grenze, habe ich da eine Flucht versucht. Und das habe ich gemacht, nicht weil ich unter der DDR und diesem furchtbaren System so gelitten habe. Also ich war jetzt kein politischer Flüchtling, sondern ich bin geflohen, weil ich hungrig war aufs Leben. Ich war 19 und ich wollte nach New York und ich wollte die Welt sehen. Das ist so wie andere mit 19 von München aus, keine Ahnung, nach Australien gehen, um ein Jahr irgendwie um die Welt zu reisen. So bin ich abgehauen, weil ich einfach raus wollte in die Welt und war hungrig, lebenshungrig. Also das ist vielleicht ein Attribut, was ich Ihnen mitgeben kann. Das war ich auf alle Fälle.
Der lebenshungrige junge Mann, der abhaut im Sommer 89 und im November fällt die Mauer. Haben Sie sich auf Deutsch gesagt in den Hintern gebissen?
Nee, also die Flucht ist bis auf ein paar Kleinigkeiten, also ich bin auch erwischt worden und so, aber das ist alles sprengen, glaube ich.
Wo sind Sie erwischt worden?
Ich bin an der ungarisch-österreichischen Grenze auch noch erwischt worden. Aber ich bin am Ende im Westen gelandet, ohne dass ich ins Gefängnis musste oder erschossen wurde, sondern das ist am Ende das Abenteuer gut ausgegangen. Und da habe ich schon 3 Monate später für mich gedacht, dass dieses Erlebnis möchte ich nicht missen. Also es ist so ein Schritt, es hat auch ein Commitment zu einem inneren Wert und den habe ich halt einfach gelegt. Und also da habe ich das nicht bereut. Das wollte ich nicht missen. Und das Zweite, was interessant war, nach diesen 3 Monaten im Westen, ohne dass ich zurückfahren konnte, also ich musste ja die 3 Monate mich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ich nie wieder die Menschen aus der DDR sehen werde und nie wieder zurückkehren konnte. Das hat mich sehr darauf fokussieren lassen, zu bleiben und mein Leben im Westen eben in die Hand zu nehmen. Und ich hatte auch schon einen Studienplatz, hatte eine Wohnung mit meiner damaligen Freundin. Also ich war so für 3 Monate Dasein schon richtig gesettelt angekommen. Und das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich jetzt mit Rückfahrkarte in den Westen gegangen wäre, also 3 Monate später. Aber da ich eben ohne Rückfahrkarte gegangen bin, war ich einfach schon da und habe da auch nicht mehr dran gezweifelt. Also ich habe das dann doch begrüßen können, dass ich es noch vorher gemacht habe.
Hatten Sie keine Angst?
Na doch, die hatte ich schon. Also ich hatte vor allen Dingen Angst, dass die Flucht schief geht. Und damals haben die Ungarn zwar die Menschen, die Flüchtlinge nicht mehr ins Gefängnis gesteckt oder gar in die DDR ausgeliefert, aber sie haben die Menschen zurückgeschickt nach Ungarn. So, da haben viele dann nach dem ersten, zweiten, dritten Fluchtversuch die Nerven verloren. Denen ist dann auch schlicht das Geld ausgegangen, in Ungarn zu bleiben. Und sie sind dann wieder nach Hause gefahren und sind dann ins Gefängnis gekommen. Und ich habe davor hatte ich ein bisschen Angst und ich hatte damals meine Freundin an meiner Seite und habe da auch Verantwortung ihr gegenüber empfunden. Die ist, sagen wir mal, meinetwegen mitgegangen. Ich habe erst in Ungarn erzählt, dass ich abhauen will. die wäre, glaube ich, alleine nicht gegangen. Also für sie war das auch ein großer Schritt der Liebe. Und da hatte ich auch Verantwortung für sie und da hatte ich auch Angst, dass es ihr nicht gut tut oder dass es auch ihre Flucht scheitert.
Und Robert Krause ist Regisseur, Produzent, vor allem aber ist er Drehbuchautor, Geschichtenerzähler. Sagen Sie uns mal bitte, wann können wir mit dem Film oder der Serie String Tangas rechnen?
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es hätte doch Potenzial, oder? Erzählen Sie mal.
Oh mein Gott. Ja, also das war die Zeit, also da war ich vielleicht so 15, 16 und hatte auch wilde Haare auf dem Kopf, bin ein bisschen rumgerannt wie Robert Smith von The Cure, manchmal auch ein bisschen mehr wie ein Punk. Ich hatte auch mal einen Irokesenkamm. Also so in dieser Zeit, roundabout, habe ich angefangen, ganz lustig Geld zu verdienen. Meine Mutter hatte durch ihre Arbeit als in diesem Betrieb für Mieterwaren hatte sie so Reste von Plauener Spitze noch im Keller liegen. Mhm. Meine damalige Freundin, die war Tänzerin im Kulturpalast Ballett in Dresden und die ganzen Tänzerinnen hatten keine guten Dessous. Und da kam ich auf die Idee, also diese Plauener Spitze und da gab es auch Plauener Spitze mit Gummi, einfach mal zu versuchen, daraus Stringtangas zu nähen. Meine Mutter hatte mir beigebracht, wie man näht. Und dann habe ich halt einfach mal für meine Freundin sozusagen einen Prototypen genäht. Ein Stringtanga, wenn man die guten Zutaten hat, ist nicht besonders komplex. Und der stand ihr gut und der ist dann auch wirklich in den Kreisen der Tänzerinnen gut angekommen. Und dann habe ich angefangen, mal eine ganze Weile habe ich Stringtangas genäht und habe die dann auch über den Laden meiner Mutter, aber eben auch im Freundeskreis, auch der Tänzerin zu verkaufen und habe damit richtig viel Geld verdient. Das Business hat auch gestimmt, ja.
Das wäre doch eine Geschichte, die Doris Dörrie bestimmt gefallen würde, wenn Sie die aufgeschrieben hätten, nachts und morgens abgegeben hätten.
Also es gab so ein Bild, da saß ich mal im Zug. Ich musste immer nach Leipzig pendeln, weil ich dort die Lehre als Tischler gemacht habe, von Dresden aus. Und dann bin ich dann abends immer Sonntagabend mit so einem düsteren DDR-Zug im Winter, so mit einer Flasche, keine Ahnung, was es war, vor der Nase nach Leipzig gefahren und sah manchmal auch relativ gefährlich aus. Ich weiß, ich habe immer so die Bilder von den Mitreisenden vor Augen. Und dann dachte ich mir, wenn die wüssten, dass ich gerade in meinem kleinen Koffer für mein Internat, wo ich gelebt habe, drei Stringtangas habe, die ich gerade selber genäht hatte. Ja, also das, glaube ich, einen größeren Kontrast kann man sich gar nicht vorstellen. Ja.
Dann haben wir diese Geschichte jetzt. Wir wollen ja auch mal klären, wie entsteht eigentlich so ein Drehbuch. Diese Geschichte, wenn wir die jetzt nehmen würden und angenommen, es gäbe wirklich irgendwann das Drehbuch, die Filmvorlage zu Stringtangas. Wie fängt man damit an? Muss man erst eine Art Roman schreiben, um dann ein Drehbuch zu schreiben, oder hat beides überhaupt nichts miteinander zu tun?
Also Frage Nummer zwei, doch, das haben schon, Drehbuch und Roman haben schon viel miteinander zu tun, weil beiden liegt erstmal so eine Grundstruktur, eine mythologische Grundstruktur zugrunde. Also man kann sich so vorstellen wie die Harmonielehre in der Musik. Wir hören sofort, wenn in einem Song ein Ton nicht sitzt, also da müssen wir nicht Musik dazu studieren. So ist es auch beim Storytelling, beim Geschichtenerzählen gibt es eine gewisse Harmonielehre, die wir alle im Bauch haben, wir Menschen, und die muss man eben lernen. Und dieser Harmonielehre folgen eben Film genauso wie Roman. Das mal so als erstes. Und wenn man jetzt so eine Geschichte anfängt, muss man Gottes Willen keinen Roman schreiben, sondern man kann auch gleich auf Drehbuchebene sich eben einfach überlegen, wie läuft diese Geschichte. Und da müsste ich jetzt, glaube ich, 2 Stunden dozieren und erzählen, wie man eine Geschichte baut. Aber es gibt da, sagen wir mal, einfach ein Handwerkszeug. So, und so wie ein Musiker weiß, wie man eine Sinfonie aufbaut und ein Maler weiß, wie man ein menschliches Gesicht der Anatomie nach malt, so weiß auch ein Geschichtenerzähler, eine Geschichtenerzählerin, wie man eine Geschichte aufbaut.
Das heißt also, ich versuche jetzt mal bei den Stringtangas zu bleiben. Wir haben dieses Objekt, es ist die Geschichte dieser Unterwäsche, und dann muss es ja aber nebenbei, so rekapituliere ich das aus den Filmen, die ich sehe, bitte noch eine kleine Liebesgeschichte geben. Es muss einen Spannungsmoment geben und es muss sowas wie eine Fallhöhe geben. Also ist am Ende in diesem Topf eigentlich, sind immer dieselben Zutaten drin, die Sie nur anders sortieren?
Klingt jetzt sehr zynisch, aber es ist leider so, ja. Es ist so. Also ich unterrichte auch Drehbuch mittlerweile an der Filmhochschule. Da habe ich eine Honorarprofessur, also genau da in diesem Lehrstuhl, wo ich das Schreiben gelernt habe. Und ich mache auch mittlerweile für ganz normale Menschen Drehbuchkurse digital. Also ich habe mit Kollegen zusammen eine digitale Plattform gegründet, die heißt Club 23. Bei der kann man Drehbuch und Roman schreiben rein digital lernen, sodass dieses Wissen, wie wird eine Geschichte gebaut, eben nicht nur auf die Studierenden an der Filmhochschule und vielleicht noch an irgendwie in, wahrscheinlich viel mehr fällt mir gar nicht ein, begrenzt ist, sondern das kann jetzt irgendwie jeder Mensch lernen. Und da gibt es eben gewisse Zutaten, die sind vermittelbar. So, ja, das kann man wirklich, also das ist die schöne und aber vielleicht auch erschreckende Botschaft. Schreiben kann jeder lernen.
Man braucht nur die kleinen Dinge dazu, die Mut heißen oder von jemandem Mut zugesprochen bekommen oder so, wie Sie es vorhin beschrieben haben, sich vielleicht auch mal mit einem Glas zu viel Mut anzutrinken. Oder ich wüsste gar nicht, wie ich starten sollte, wenn Sie sagen, es kann am Ende jeder. Jetzt haben wir gerade kleine Probleme. Na, jetzt höre ich Sie wieder. Ist es so? Kann es am Ende jeder, Herr Krause? Die Frage können wir gleich noch klären. Ein Hoch auf die Technik. Deutschlandfunk Kultur ist hier und Robert Krause, der Drehbuchautor, ist uns zugeschaltet aus München. Wir waren gerade dabei, Herr Krause, zu klären, als die Leitung abgebrochen ist, ob es wirklich jeder lernen kann, dieses Drehbuch schreiben.
Ja, also Drehbuchschreiben ist 80% absolutes Handwerk und der Rest, könnte man sagen, ist Talent, aber Talent wird brutal überschätzt, sondern ich habe schon viele Autorinnen auch in meinen Seminaren erlebt, die einfach durch immer wieder dranbleiben ihre Stimme gefunden haben, wo vielleicht man oberflächlich am Anfang gesagt hätte, ja, die haben kein Talent. Also das, ich würde sagen, jeder kann es lernen.
Wie machen Sie das in Ihrem Club 23? Wie machen Sie das online? Wie funktioniert das?
Ja, das ist eine reine digitale Masterclass. Also das sind unsere ganzen Sessions, also die mache ich mit einem Kollegen zusammen, dem Professor Florian Puchert. Die sind alle aufgenommen. Also das sind Videos, mehrere Stunden Videos, die fein portioniert sind. Und wir führen halt die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen durch diesen ganzen Entwicklungsprozess digital.
Mich würde interessieren, wenn Sie heute quasi in der Position von Doris Dörrie sind. Also damals haben Sie dort in München an der Hochschule von ihr gelernt, heute lehren Sie dort. Bringen Sie Ihren Studentinnen und Studenten heute etwas noch genauso bei, wie Doris Dörrie es gemacht hat?
Ja, diese Mischung aus Theorie, dass also wir es etwa ein Wissen vermittelt bekommen und ich jetzt eben ein Wissen vermittle und das aber sofort meinen Studierenden abverlange, das anzuwenden. Diese Kombination, das ist eigentlich letztendlich dasselbe, was ich bei Doris Dörri erlebt habe. Und das finde ich auch die beste Art zu lernen, denn irgendwie so 8 Stunden Frontalunterricht, da bleibt am Ende nicht viel hängen, sondern erst wenn man das Wissen sofort anwendet, dann findet wirklich das echte Lernen statt.
Woran erkennen Sie, wenn Sie so eine Geschichte, eine niedergeschriebene Geschichte aufschlagen, das ist eine gute Geschichte?
Wenn mir Figuren begegnen, die wirklich was wollen, wenn mir Figuren begegnen, die leidenschaftlich sind und wenn im besten Falle jede Szene auch in sich spannend ist.
Das müssen Sie noch weiter erklären. Also, was für Parameter? Spannend ist ja nicht gleich spannend.
Ja, es gibt natürlich laut und leise Spannung. Wir können dabei zuschauen, wie eine Heldin versucht, die Kernschmelze von Tschernobyl zu verhindern. Das ist eine laute, große Spannung. Wir können aber auch dabei zugucken, wie ein junger Mann versucht, sich von seiner Freundin bloß in der Früh davonzuschleichen, damit er bloß keinen Kaffee mit ihr noch trinken muss und über ihre Beziehung reden. Das ist eine ganz leise Szene, weil er einfach nur schleicht, kein Wort sagt. Aber beiden Szenen ist gleich, dass wir eine Figur haben, die was will, nämlich der junge Mann will sich davonschleichen, bevor die aufwacht. Oder die Heldin will den Kernreaktor vor der Schmelze retten. Und sie treffen auf Widerstände, auf Gefahren. Und wir gucken uns an, weil eine Figur eben etwas will. Und wir sehen, okay, da gibt es aber eine Gefahr, dass das Wollen nicht funktioniert. Wollen wir wissen, wie das ausgeht? Also jedes Mal, wenn wir eine Szene uns anschauen und uns fragen, um Gottes Willen, wie geht die aus, ist die Szene spannend.
An welcher spannenden Szene schreiben Sie gerade?
Ja, ich schreibe gerade an der dritten Staffel von Sissi Und da bin ich gerade an einer Szene. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Machen wir jetzt mal spannend. Also das, was wir heute erlebt haben mit unserer zusammengebrochenen Leitung, das ist spannend. Denn wir sitzen hier beide am Telefon und mir ist der Puls immer noch bei 180, weil ich denke, um Gottes Willen, gleich bricht es wieder zusammen und ganz Deutschland hört zu. Das ist Spannung.
Dann würden wir dieses Drehbuch einfach mit womit überschreiben? Wie nennen wir es?
Oh, die gebrochene, ach, keine Ahnung. Oh, so. Im Titel bin ich ganz schlecht.
Wir
Der
verabreden
Abriss.
uns wieder mit einer besseren Leitung oder am besten persönlich. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute unser Gast waren, der Drehbuchautor Robert Krause, gebürtiger Dresdner, gerade in München und schreibt das, was wir im Fernsehen sehen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Grüße nach München.
Ich danke auch. Liebe Grüße nach Hamburg.
Nach
Ciao.
Berlin. Ist aber nicht schlimm.
Nach Berlin.
Passt zu unserer Sendung heute. Ich weiß auf alle Fälle, dass nach 10 die Lesart übernimmt hier im Deutschlandfunk Kultur. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen sonnigen Tag.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.